Ich freue mich hier über unseren Gast im Studio, Joachim Zelter mit seinem neuen Roman Die Verabschiedung. Hallo Joachim, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Die Verabschiedung.
Verabschiedung.
Ein neuer Roman von dir, der jetzt politisch, ja, dich als politischen Autor hervorgebracht hat, sozusagen neu.
Gewisser Hinsicht, ja, sehe ich mich schon grundsätzlich eigentlich immer als politischen Autor, weil eigentlich ist jeder Autor ein politischer Autor, selbst wenn er behauptet, nicht politisch zu sein, denn diese Behauptung, ich bin nicht politisch, ist ja auch eine politische Haltung, insofern, dass man eben alles hinnimmt, was gerade um uns herum ist. Also meine Grundthese wäre, erstmal ist jeder Autor ein politischer Autor, aber ich bin insofern ein politischer Autor, dass es natürlich in vielen Büchern auch explizit um politische Themen geht oder ging, wie zum Beispiel in der Schule der Arbeitslosen. Das war natürlich ein sehr politisches Thema oder auch im Der Ministerpräsident. Und dann gab es natürlich andere Romane, die dann vielleicht erst mal in andere gesellschaftspolitische Felder gestreift sind. Und jetzt hier mit diesem neuesten Buch, die Verabschiedung, ja nicht Schiedung, bin ich dann doch wieder ja in eine explizite politische Thematik gegangen, ja, das stimmt.
Explizit auch durch persönliche Erfahrungen, ja? Du hast damit wieder nicht nur aus der Fiktion geschöpft.
Ja, also das sowieso grundsätzlich, ich schreibe grundsätzlich nur das, was ich selbst erfahren habe oder wie Nietzsche mal gesagt hat, alles, was ich schreibe, ist mit dem Blut meiner eigenen Überzeugung, mit meinem eigenen Herzblut geschrieben. Das ist eigentlich bei allen Büchern so und bei dem Buch ist es genauso, dass das natürlich stark inspiriert ist durch ein jahrelanges Asylverfahren, was eben meine Schwester zusammen mit meinem Schwager erlebt hat über mehr als 5 Jahre ging das. Und ich habe halt in diesen 5 Jahren erlebt, was das mit meinem Schwager aus Pakistan kommt, der macht und was es aber auch mit meiner Schwester macht und was es mit uns allen eigentlich macht, diese Endlosigkeit so eines kafkaesken Verfahrens, wo man mehrere Anwälte braucht und wo man von morgens bis abends Gesetzestexte wälzt und wo man immer wieder auf Ämter muss und das erstickt einen geradezu und macht einen geradezu sprachlos. Also ich habe das jahrelang miterlebt und mir war immer klar, eigentlich sollte man darüber schreiben, aber wie darüber schreiben und wie findet man da einen Zugang, weil das ist ja eigentlich auch ein sehr tristes und langweiliges Thema, weil wie kann man einen spektakulären Roman über diese Tristesse eines 5-jährigen Verfahrens schreiben? Und erst als dann mein Schwager am 6. Januar 2020 eben nachts abgeholt wurde und abgeschoben wurde, war ich dann eigentlich so fassungslos und entsetzt, dass mir klar war, also jetzt muss ich ja irgendwie darüber schreiben. Also Schriftsteller schreiben über alles Mögliche, über jeden Sinn und Unsinn, aber man macht ihnen häufig den Vorwurf, ja, wäre das denn wirklich notwendig gewesen, all das zu schreiben? Aber jetzt in diesem Fall ist dann schon eine ungeheure starke Notwendigkeit, eine innere und äußere Notwendigkeit da gewesen, sich sofort hinzusetzen und darüber zu schreiben. Denn wenn ich darüber nicht schreibe, ja, worüber will ich dann ruhigen Gewissens noch schreiben?
Abschiebung dann als spektakuläres Ereignis?
Nicht spektakulär, aber das ist dann so aufwühlend und so, man ist so fassungslos. Da verdichtet sich das halt alles. Also da kommen dann wirklich abends Polizisten, die klingeln. Man ist völlig unvorbereitet. Sie dringen die Wohnung ein, sie nehmen einem das Handy ab, damit man keine Aufnahmen machen kann von dem Bevorstehenden und es nicht in die sozialen Medien stellen kann. Dann hat man wenige Minuten Zeit, ein paar Sachen zu packen. Dann wird man in ein Auto gesetzt, zu einer Sammelstelle gebracht. Schon diese Begrifflichkeit ist ja erschreckend. Dann zum Flughafen gebracht, in ein Flugzeug gesetzt und abgeschoben, in dem Fall nach Pakistan dann. Und das war dann so der letzte Auslöser. Also ich habe auch vorher natürlich immer wieder schon Notizen mir gemacht und habe auch schon so Dialoge entworfen, wie so Befragungen ablaufen kann, wenn es um die Frage geht, Ehe oder Scheinehe. Da habe ich schon immer dran gearbeitet, aber habe das dann nie so richtig zusammengeführt. Und in dem Moment, wo diese Abschiebung vollzogen wurde, war mir klar, also jetzt muss ich ja einfach darüber schreiben, sonst kann ich ja gar nicht ruhigen Gewissens irgendwie weiterleben. Und
du hast gesagt, es macht was mit eben der Person, die abgeschoben wird, ganz klar, mit deiner Schwester. Aber was hat es mit uns allen und was hat es mit dir gemacht, diesen Prozess?
Ja, man ist einfach fassungslos. Also ich kann es nur so erzählen, dass ich eben plötzlich gehe ich nachts auf die Toilette und sehe mein Telefon, dass das so blinkt, dass da eine Nachricht hinterlassen wurde, weil mein Telefon um 10 Uhr sich quasi abstellt, dass da keine Anrufe kommen können. Plötzlich sehe ich, das blinkt und sehe, das ist die Nummer von meinen Eltern. Und habe dann wirklich auch große Angst gehabt, weil ja auch vorher schon meine Mutter gestorben ist. Und ich dachte, meinem Vater ist was passiert. Und dann höre ich die Stimme meines Vaters und er sagt, ja, es ist eine ziemliche Katastrophe passiert. Und ich konnte ihn aber schon kaum verstehen, weil im Hintergrund meine Schwester wirklich nur noch in Weinkonvulsionen war. Und ich musste diese Nachricht mehrere Male abhören, um überhaupt zu verstehen, was da passiert war. Also ich dachte zunächst, da ist vielleicht irgendwie ein Schrank umgekippt oder da waren Einbrecher da oder ein Verbrechen hat stattgefunden. Ja, das hat es ja auch stattgefunden, aber völlig anders. Und erst nach mehrmaligem Abhören war mir überhaupt klar, was da passiert ist. Und dann habe ich meine Schwester sofort angerufen, da war sie schon auf dem Weg nach Frankfurt, um da vielleicht noch irgendwas tun zu können. Also allein diese eine Nacht, wo dann meine Schwester, ihre Kollegen, die dabei waren und ich selber und mein Vater, der ja hochbetagt das miterlebt hat, das macht natürlich mit vielen Menschen ganz furchtbare Dinge und ich glaube, das können sich Außenstehende kaum vorstellen. Und darüber musste ich schreiben. Das geht da nicht anders.
Und das hat dir dann geholfen, das Schreiben? Oder kommt es dann jedes Mal wieder hoch auch?
Darum geht es eigentlich ja nicht. Also insofern geholfen, dass wenn ich jetzt wüsste, ich würde jetzt würde Corona bekommen während der Intensivstation und wüsste, es geht jetzt zu Ende, dann hätte ich ein ganz schlechtes Gefühl, warum habe ich darüber nicht geschrieben, warum habe ich das nicht gemacht. Insofern kann ich sagen, ja, ich habe darüber geschrieben, vielleicht ist es auch literarisch völlig gescheitert, aber ich habe es wenigstens versucht und habe in kürzester Zeit, in wenigen Monaten, ich hatte ja auch nur wenige Monate zum Schreiben, dann ja, in wenigen Monaten habe ich das halt niedergeschrieben, habe da mein Bestes gegeben, um das auf den Punkt zu bringen, alles. Und
hast du dir selber da eine Deadline gegeben oder warum hattest du nur wenige Monate für dein letztes Buch? Hast du dir
es ging ja auch immer darum, dass es ja ein schwebendes Verfahren ist und dass es hätte ja auch sein können, also mittlerweile ist ja mein Schwager wieder zum Glück zurück, aber es hätte ja auch sein können, das geht ja noch jahrelang so weiter und das war natürlich schon auch so, dieses Buch ist ja auch eine Anklage und was wäre, wenn er jetzt nicht hier wäre und das würde immer so weitergehen, dann ist natürlich dieses Buch schon auch der Versuch, da aufzurütteln und das weiter als Thema in der Öffentlichkeit zu halten. Aber vor allem, es geht ja auch nicht nur um meinen Schwager und um die Ricarda, sondern es geht ja auch um viele andere Menschen, die in einer vergleichbaren Situation sind. Und von daher war es für mich sehr wichtig, dieses Buch zu schreiben.
Und für dich ist es jetzt auch kein Happy End, dass er wieder da ist?
Doch. Also was heißt Happy End? Das hört sich, also es ist eine riesige Erleichterung. Es ist ein ich sehe eben auch, wie meine Schwester da ein Jahr lang ganz unendlich viel gelitten hat. Also allein diese Einsamkeit zu erleben, diese völlige Ungewissheit, dieses Wissen, wie geht es weiter, kommt er überhaupt jemals wieder zurück? Und deswegen ist es jetzt weniger ein Happy End, als eine totale tiefe Erleichterung, dass dieser Albtraum jetzt endlich vorbei ist und dass es ein gutes Ende gefunden hat. Aber das ist nicht das Ende des Romans. Der Roman hat natürlich sehr stark fiktionalisiert und der Roman endet nicht mit einem Happy End, sondern eigentlich eher mit dem schlimmstmöglichen Ende. Denn nur wenn Literatur das schlimmstmögliche Ende darstellt, hat sie ja überhaupt eine Wirkung. Also hätte ich diesen Roman 1:1 erzählt, so wie die Ereignisse waren, dann könnte man es ja auch abhaken und sagen, ja, alles ist ja gut und jetzt können wir wieder glücklich und zufrieden weiterleben.
Welche Wirkung erhoffst du dir?
Die Wirkung, dass eben Menschen vielleicht erkennen, was das mit den Menschen macht, mit meinem Schwager oder mit meiner Schwester, aber auch mit uns selbst, mit uns allen. Also es gibt diesen schönen Satz von einem bildenden Künstler aus Tübingen, die heißt Jo Winter, die hat mal diesen schönen Satz geprägt, wenn wir die ganze Welt ausschließen, dann schließen wir uns ja selbst damit ein. Und das zeigt dieser Roman sehr deutlich, dass man sich ja selber einschließt in ein kafkaeskes Paragraphengefängnis und sich damit selber ja auch einen ganz großen seelischen, nervlichen Schaden zufügt. Und ja, also darum geht es. Es geht auch darum natürlich, ein Mensch möchte einen Platz finden. Ein Mensch, der eben nicht in Deutschland geboren wurde, möchte einen Platz, den wir hier haben, qua unserer Geburt. Aber grundsätzlich ist es so, dass natürlich das überhaupt ein Lebensthema der Menschheit ist, dass eben viele Menschen eben gar keinen Platz haben. Sei es nun ein Lebensplatz, ein Sozialplatz, ein Beziehungsplatz oder ein Geltungsplatz. Dass eben viele, viele Menschen, auch wenn sie Bio-Deutsche oder einheimische Deutsche sind, ja auch keinen Platz haben. Und vielleicht kommt dann auch aus dieser Platzlosigkeit dann auch so eine völlig irrationale Reaktion der Ausländerfeindlichkeit, dass man das dann miteinander verrechnet und sagt, ja, wenn ich keinen Platz habe, dann sollen die auch keinen Platz haben. Aber das ist natürlich eine völlige irrsinnige Reaktion. Und ich erhoffe mir mit diesem Roman eben so eine grundsätzliche Haltung, ja, was passiert, wenn Menschen keinen Platz bekommen? Und jeder Mensch hat das Recht auf einen Platz. Daher auch das Eingangszitat von Immanuel Kant, was ganz am Anfang des Romanes zitiert ist. Das kommt aus dem Ewigen Frieden und da heißt es, es ist hier nicht von Philanthropie, sondern von dem Recht die Rede. Und das bedeutet das Recht eines Fremdlings, nicht feindselig behandelt zu werden. Es ist ein Besuchsrecht, was allen Menschen zusteht, sich zur Gesellschaft anzubieten, vermöge des Rechts, des gemeinschaftlichen Besitzes der Oberfläche der Erde, auf der als Kugelfläche sie nicht ins Unendliche sich zerstreuen können, sondern endlich sich doch nebeneinander dulden müssen, ursprünglich aber niemand an einem Ort der Erde zu sein, mehr Recht hat als der andere. Und dieser Satz von Immanuel Kant aus dem Ewigen Frieden bringt das Anliegen nochmal auf einer philosophischen Ebene gut auf den Punkt.
Ja, es geht um den Platz, aber es geht eben auch um das Recht und auch vor allem um die Rechtlosigkeit. Ganz viel ist dann ja auch schon durch Gesetze und die juristische Landschaft, die sich in Deutschland darstellt, auch geregelt oder auch entwickelt so eine negative Richtung dadurch.
Ja, das steht ganz nah beieinander, Recht und Rechtlosigkeit, Gesetz. Ja, das eine kippt dann völlig ins andere um. Also eine, man weiß gar nicht, was da erschreckender bei so einer Abschiebung ist, dass sie nicht rechtens ist oder dass sie sogar noch völlig rechtens ist. Das geht ja alles in dieser Erfahrung meiner Schwester ständig ineinander über. Auch nach der Abschiebung gab es dann Politiker oder Sachverständige, die gesagt haben, das war völlig rechtens. Und andere sagen, nein, es ist überhaupt nicht rechtens. Also Recht ist immer wieder ein Unrecht in Recht umgekippt, bis sich das völlig aufgelöst hat. Und der Roman zeigt natürlich, es kann ja sogar alles rechtens sein, aber es wird ja dennoch großes menschliches, soziales, politisches Unrecht damit erzeugt. Insofern ist es eben nicht nur ein Roman jetzt über so ein Seelendrama eines endlosen Asylverfahrens, sondern es ist natürlich auch ein Roman über Recht und diese kafkaesken Auswüchse des Rechts, dass man im Namen eines akribischen Rechtes eigentlich ganz großes menschliches Leid auch produzieren kann.
Und das ist allgegenwärtig und passiert ja nicht nur diesem exemplarischen einen Person, sondern das ist ja strukturell hier auch angelegt.
Ja, überall. Also das ist also auch wenn ich darum kämpfe, meinen Führerschein zu behalten oder mit einer Behörde kämpfe, dass ich vielleicht eine Frührente bekomme, irgendwas anderes. Also das ist natürlich eine massive Bedrohung, wenn ich mit einer staatlichen Behörde zu tun habe und da nicht mindestens drei Anwälte auf der Seite habe. Und meine Schwester hatte viele Anwälte, mit einem Anwalt reicht da gar nicht aus. Und man braucht da mehrere Anwälte, die dann hintereinander sich abgelöst haben, um dieses Verfahren überhaupt irgendwie am Laufen zu halten.
Wie schwer ist dir das gefallen, dieses dann beim Schreiben auch, ne, diese Situation quasi auch dann nochmal durchzuleben?
Ja, also da habe ich halt auch viel über meine Schwester gelernt, weil im Schreiben habe ich halt auch gemerkt, wie belastend es ist. Weil wenn man das mal dann über Monate selber quasi reproduziert, indem man das aufschreibt, merkt man ja, was diese beiden, mein Schwager und meine Schwester eben da durchgemacht haben. All die Jahre und wie somatisch belastend, wie frustriert man da ist, wie entkräftet man ist. Also nach dem Schreiben dieses Buches war und bin ich auch total müde und entkräftet. Und deswegen, Happy End, es ist kein Happy End, sondern eher so eine totale erschöpfte Erleichterung, wo man eben erst jetzt merkt, wie müde und erschöpft man ist nach all diesen, ja nicht nur Monaten, sondern Jahren, die meine Schwester und der Bieler das miterlebt haben.
Du hast das Buch dabei und hast zwei Stellen ausgesucht.
Ja, eine Stelle, wo eben dieses Asylverfahren schon seit ein, zwei Jahren geht und man da überhaupt nicht weiterkommt. Und ich lese jetzt einfach mal so mitten aus dem Roman. Julia, so heißt die Heldin, Julia wartete immer noch auf eine Nachricht von ihrem Anwalt, den sie monatlich bezahlte, der aber eigentlich keine große Lust hatte, sich gerade mit Faisans und mit ihrem Fall zu beschäftigen. Warum sollte er das auch? Also suchte sie ihn auf und befragte ihn. Zum ersten Mal widersprach er nicht, als sie andeutete, dass die Aussichten für einen pakistanischen Staatsbürger womöglich nicht die allerbesten seien. Er widersprach nicht. Im Gegenteil. Er räumte ein, dass Pakistan nicht gerade ein Vorzeigeland der Fluchtverfolgung und Vertreibung sei. Er werde sich jedoch bemühen. Sie fragte, was im Falle einer Ablehnung des Asylantrages eigentlich geschehen werde. Der Anwalt: Es werde zwischen zwei Arten der Ablehnung unterschieden, einer einfachen Ablehnung sowie einer Ablehnung als offensichtlich unbegründet. Bei einer einfachen Ablehnung werde der betroffenen Person eine Ausreisefrist von 30 Tagen gesetzt. Bei einer Ablehnung als offensichtlich unbegründet betrage die Ausreisefrist nur eine Woche. Zum ersten Mal bekam Julia eine Ahnung von Faisans Panikattacken. Den Betroffenen stünden, so der Anwalt, in jedem Fall aber Rechtsmittel zur Verfügung. Man könne gegen die Entscheidung auch klagen, sofern man das Geld habe. In diesen sich endlos hinschleppenden Gesprächen tauchte zum ersten Mal eine ganz andere Möglichkeit des Vorgehens auf. Der Anwalt kam erst nach mehreren Anläufen darauf zu sprechen. Wenn Julia bereit wäre, Faisan einen völlig neuen Status zu verleihen, jenseits des Asylverfahrens, wenn sie eventuell darüber nachdenken würde, ihrem Freund, ja, wie soll er sich ausdrücken, ihn zu heiraten, dann wäre sein Hierbleiben deutlich leichter, ja, durchaus möglich. Es sei, so der Anwalt, nüchtern betrachtet die einzig realistische Möglichkeit für ihren Freund, hierbleiben zu können. Julia hörte all diese Worte, möglicherweise, eventuell, nüchtern betrachtet, realistisch, wie Arztworte, die sich allmählich zu dem Wesen einer Krankheit vortasten und dann zu einem Eingriff anraten, und zwar zu einem deutlichen Eingriff. Als säße sie bereits in einem Arztzimmer und würde die entsprechenden Formulare ausfüllen. So fühlte sie sich. Und wenn sie sich nicht als Patientin fühlte, dann wie die Angehörige eines schwerkranken Patienten, wenn ein Arzt ihr mitteilt, wie aussichtslos die Lage eines Kranken ist und der Patient nur noch durch die Übertragung eines fremden Organs gerettet werden könne, sofern sie dieselbe Blutgruppe habe und bereit wäre, ein solches Organ zu spenden. Sind Sie dazu bereit? So klang das. Denken Sie mal darüber nach. Ihr Nachdenken war ein einziges durchgehendes Selbstgespräch. Unter keinen Umständen hatte sie jemals heiraten wollen. Dies war nicht irgendein Vorsatz gewesen, sondern ein Lebensvorsatz, eine fundamentale Lebensentscheidung. So wie man sich entschließt, niemals zu töten oder den Kriegsdienst zu verweigern. Keinesfalls heiraten. Ihre Eltern waren bereits abschreckende Beispiele. Jede einzelne Ehe der Welt war für sie ein abschreckendes Beispiel. Schon die Grundidee einer Ehe war für sie ein Schrecken, ein lebendig begraben werden. Sie dachte an Kierkegaard. Nie lasse man sich auf die Ehe ein, oder die Freundschaft ist bereits gefährlich, die Ehe ist es noch viel mehr. Oder wenn zwei Menschen sich ineinander verlieben und ahnen, dass sie füreinander bestimmt sind, so gilt es, den Mut zu haben, abzubrechen. Sie hatte diese Sätze in ihrer Magisterarbeit zitiert, in einer nicht enden wollenden Arbeit, in der es, wie sie jetzt eigentlich erst wirklich merkte, um die Unhaltbarkeit der Ehe ging, in jeder Hinsicht, in philosophischer, literarischer und in ästhetischer Hinsicht. Und wenn sie in ihrer Arbeit nicht Kierkegaard zitiert hatte, dann Oscar Wilde oder Johann Nestroy. Ich bin immer wieder gerne bei Hochzeiten, schon das Bewusstsein, dass es nicht meine eigene ist, macht, dass meine Brust sich froh und frei hebt. Derlei Sätze. Sie sprach mit Freundinnen und Freunden. Die einen sagten, sie könne doch nicht einfach heiraten, nur damit ein Mensch hierbleiben kann, sie gehe damit zu weit. Die anderen erwiderten, die einzig tragfähige Rechtfertigung für ein solches Unding wie eine Ehe sei genau das. Wenigstens könne ein Mensch dadurch einen Platz finden, einen Lebensplatz. Für die einen war es eine Form von Kannibalismus, für die anderen ein ehrenwerter Opfergang. Die Sätze flogen ihr um die Ohren. Zum Beispiel der Satz aus dem Kleinen Prinzen, du bist zeitlebens für das verantwortlich, das du dir vertraut gemacht hast. Der Satz war ein Dammbruch. In dieser Zeit steigerten sich ihre E-Mails und SMS-Nachrichten an den Bruder zu einem Dauerton. Während für Julia diese Eheschließung nur eine Möglichkeit war, eine letzte verzweifelte Möglichkeit, wusste Johannes längst, dass die Entscheidung eigentlich schon gefallen war. Und indem sie bereits gefällt oder gefallen war, hörte er zwischen den Zeilen ihre ganze Wut. Sie gebrauchte das Wort Zwangsehe, eine staatlich erzwungene Zwangsehe. Seine Antwort, niemand könne sie zu einer Ehe zwingen, noch nicht einmal sie sich selbst. Ihre Antwort: Der Staat zwinge sie, der Umstand, dass sie mit Pfizer zusammenbleiben wolle, zwinge sie, die Tatsache, dass sie auf keinen Fall nach Pakistan zurück könne, zwinge sie, dass er nur das wolle, was andere von Geburt aus in diesem Land schon gewährt bekommen, hier zu sein und hier zu leben. Schon der Satz aus dem Kleinen Prinzen zwinge sie, du bist zeitlebens für das verantwortlich, das du dir vertraut gemacht hast. Die Antwort des Bruders: Nur weil ein Satz im Kleinen Prinzen stehe, sei er noch nicht richtig. Der Satz sei geradezu abstoßend und totalitär. Ihr Bruder fragte sich auch, wer sich hier wen vertraut gemacht habe, ob nur sie sich ihm vertraut gemacht habe oder nicht auch er sich ihr. Womöglich habe er sich ihr viel mehr vertraut gemacht als umgekehrt. Dann wäre er ja auch für sie verantwortlich und würde ihr eine Ehe nicht zumuten. Er könnte ja auch sagen, es reicht, bis hierher und nicht weiter, es reicht. Gefährlich sind die Bisse gereizter Not, sagt ein lateinisches Sprichwort. Ihr Bruder bekam diese Not nun zu spüren, als sie eines Abends bei ihm anrief und ihren ganzen Widerwillen gegen diese Zwangsehe in immer neuen Vergleichen auf den Punkt brachte: Kannibalismus, Organspende und einiges mehr. Sie sprach sich in Rage über etwas, das längst entschieden war, das man aber auch ja anders hätte entscheiden können und auch anders hätte entscheiden dürfen. Niemand könne sie zu einer Ehe zwingen, so ihr Bruder, in einem ständigen, völlig sinnlosen Mantra. Ihre Antwort: Die Situation zwinge sie, ihr Gewissen zwinge sie, Faisans Panikattacken zwinge sie, der Umstand, dass sie nachts mal wieder schlafen wolle, zwinge sie. Und selbst wenn sie ihn heirate, so ihr Bruder, dann höre das Leben ja deshalb nicht mit einem Schlag auf. Nein, aber nein. Es gelten ja immer noch die Menschen- und Bürgerrechte, erklärte der Bruder trotz Ehe. Die Würde des Menschen ist unantastbar, das und einiges mehr, das gilt ja auch noch in einer Ehe. Sie könne jederzeit aufstehen und gehen, kurzen Prozess machen, sich scheiden lassen. Eine Ehe könne man übrigens leichter scheiden lassen als eine Beziehung, das sei ja immer noch ein Vorteil. Oder sie könne von vornherein eine solche Verbindung als vorläufig, vorübergehend, provisorisch, begrenzt, minimalistisch oder als auch was auch immer ansehen, nur nicht als normale Ehe. Für einen Moment hielt sie inne, als würde sie das durchdenken, um dann zu erwidern, all das gelte genau nicht oder nicht mehr oder nie mehr wieder, weder bei ihr noch bei irgendjemand sonst. Wenn man im Leben schon kaum Nein sagen kann, wie kann man es dann in einer Ehe? Wenn man im Leben keine Grenzen ziehen kann, wie dann in einer Ehe? Sie nannte das eine Einsamkeit zu zweit, eine gelebte DDR, ein Stacheldraht, ein Plattenbau, vor allem aber ein Abschied und an erster Stelle ein Abschied von sich selbst. Sie hatte einiges getrunken, ihre Antworten klangen verzweifelt. Sie sprach staccatoartig. Erst jetzt bemerkte Johannes, dass Faisan in diesem Gespräch die ganze Zeit zugegen gewesen war. Faisan hörte es Wort für Wort. Was sie ihm vielleicht niemals direkt gesagt hatte und auch gar nicht hatte sagen können, jetzt sagte sie es ihrem Bruder in einem nicht enden wollenden Verzweiflungsausbruch. Bis Faisan, der wie ein lebloses Ding in einer Ecke gesessen hatte, aufstand und sagte, er liebe sie, er habe sie immer geliebt und er werde sie immer weiter lieben. Er werde ihr das nicht zumuten. Er werde nachher packen und zur Sammelunterkunft gehen und von ihr ablassen und wieder nach Hause gehen, zurück nach Pakistan. Es tue ihm alles unendlich leid. In diesem Moment fing Julia an zu weinen. Sie weinte in immer neuen Konvulsionen, so wie ihr Bruder sie noch nie hatte weinen hören, selbst in den schlimmsten Momenten ihrer Kindheit nicht. Sie hatte den Hörer zur Seite gelegt und sie weinte. Zusammen mit Faisan. Alle Traurigkeit und Verzweiflung der Welt schien in diesem Moment auf den Punkt gebracht, als könnte es nicht noch schlimmer kommen. Minutenlang saß Johannes am Telefon, bis er irgendwann auflegte.
Joachim Zelter aus seinem neuen Buch Die Verabschiedung. Die Ehe als Projektionsfläche bietet sich gut an, aber hat verschiedene Projektionsmöglichkeiten.
Ja, also genau an dem Punkt habe ich noch nicht sehr viel von mir selber hinein projiziert. Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich dann in der Lage war, diesen Roman zu schreiben, weil da natürlich auch andere Themen noch zum Vorschein kommen. Es geht ja nicht nur um Asyl, sondern auch um dieses Dilemma. Eigentlich will ich auf keinen Fall heiraten, aber jetzt muss ich heiraten, um meine Beziehung zu retten, um diesen Menschen hier, damit dieser Mensch hier bleiben darf. Das ist natürlich ein riesen Dilemma, aber dieses Dilemma haben wahrscheinlich viele Menschen, auch unabhängig von so einem Asylverfahren. Und deswegen hat mich das auch sehr gereizt, das Buch dann auch zu schreiben, weil es geht ja nicht nur um so diskursive Zusammenhänge in der Frage Asyl, ja oder nein, Migration, ja oder nein, sondern es geht ja auch um so bürgerliche Werte wie Liebe, Ehe und andere Themen. Und das war so der Punkt, wo ich dann auch beim Schreiben gemerkt habe, da kann ich viel von mir selber einbringen, weil wenn ich nicht einiges von mir selber hineinbringe, dann ist es am Ende auch gar nicht möglich, so ein Buch zu schreiben, weil ich kann ja nur sehr wenig von dem Leben meines Schwagers schöpfen, weil das einfach viel, viel zu weit weg ist. Und das wäre auch eine Anmaßung, da jetzt in seine Perspektive hineinzugehen, sondern der Roman bewegt sich natürlich schon sehr in der deutschen, in unserer bürgerlichen Perspektive. Anders ist es eben überhaupt nicht möglich, so ein Buch überhaupt zu schreiben.
Und deine Vorbehalte gegenüber dieser Konstruktion Ehe kamen da jetzt besonders zum Ausdruck?
Also nicht nur meine, sondern auch die von meiner Mutter. Und schon als 16-Jährige hat meine Mutter mir viel Kierkegaard geschenkt, Tagebuch des Verführers oder Entweder oder. Und all diese Sätze, das sind wirklich so Basics für mich, für meine Mutter, aber sicher auch für meine Schwester. Also das ist jetzt nicht nur so eine Projektion auf meine Schwester, sondern ich glaube schon, dass es für sie unendlich schwer war. Und das ist ja auch ein sehr interessantes Dilemma. Also gerade, weil ich einen Menschen liebe, will ich ihn eigentlich nicht heiraten, weil die Ehe steht nach Kierkegaard, der Liebe völlig im Wege. Nach Kierkegaard ist die Liebe eben eine Poetik des Augenblicks und eine endlose Beziehung ist dann wirklich so eine Art Plattenbau und Stacheldraht und DDR eine Verdinglichung der Poetik und dann wird eben eine langweilige Prosa daraus. Und jetzt habe ich aber keine andere Wahl für einen Menschen, den ich liebe, eben damit zu brechen und zu heiraten, dann wird das natürlich immer paradoxer und immer komplexer in seinen Dilemmata. Und das hat mich beim Schreiben sehr gereizt. Und ja, das sind total meine Überzeugungen. Das sind aber auch die Überzeugungen meiner Mutter und sicher auch, ich glaube schon, auch die Überzeugungen meiner Schwester gewesen.
Und eine Auflösung gibt es ja dann auch nicht, oder? Wenn du quasi hat die Liebe dann eine Chance oder wenn die Heirat erzwungen wird?
Gerade dann hat sie eigentlich sogar noch die größte Chance, weil sie dann frei ist von so sentimentalem Claptrap. Also dann dieser ganze romantische Überbau, in dem wir uns bewegen, der findet ja dann gar nicht statt. Dann geht es ja wirklich an die Basics. Und für mich hat so eine Ehe dann am Ende eine viel höhere Qualität, eine ethische Qualität, also eine Ehe, die nur so aus romantischer Empfindung oder aus Gewohnheit oder weil es halt alle machen, machen wir es auch. Oder viele heiraten ja auch wegen der tollen Hochzeit, dass man da noch ein tolles Erlebnis hat. Und das findet in diesem Buch gar nicht statt. Und deswegen heißt diese Figur auch Julia, weil das natürlich immer auch eine Anspielung ist auf diesen Liebesdiskurs in unserer Zeit. Und unsere Zeit ist natürlich schon sehr stark eine Erfindung auch von Shakespeares Romeo und Julia. Also dieses moderne romantische Liebeskonzept ist eigentlich eine Erfindung von Shakespeare, was jetzt heute jeder Opel-Manta-Fahrer und Friseur nachlebt. Aber auch bei Shakespeare ist es sehr, sehr komplex, weil eben auch diese beiden Werte immer ins Feld geschoben werden. Einerseits diese individuelle Neigung der romantischen Verliebtheit, aber andererseits eben auch der gesellschaftliche Kontext. Also da hat man zwei verfeindete Familien und dann hat man eben zwei Menschen, die sich ineinander verlieben. Und diese private Liebe steht jetzt dem öffentlichen Gemeinwohl völlig, völlig entgegen. Und daran reibt sich ja genau diese romantische Liebe auf. Und sowas Ähnliches passiert auch in diesem Roman. Da sind jetzt zwei Menschen, die haben eigentlich eine glückliche Beziehung. Und das scheitert eben jetzt an politischen, gesellschaftlichen, juristischen, strukturellen Machtkonstellationen. Und deswegen heißt eben die Heldin des Romanes eben nicht ohne Grund Julia.
Und die feindliche Seite ist dann der Staat?
Ja, genau. Also der Staat, aber nicht nur der Staat, auch die Gesellschaft. Also ich werde später eine Passage lesen, wo eben dann auch deutlich wird, es geht nicht nur um Asyl und Nicht-Asyl, es geht auch um die Frage Ehe, Liebe. Also es ist also eine fundamentale Konfrontation, man könnte sagen, so zwischen einem sehr eigenständigen, produktiven, sich aus sich selbst herausgehenden Leben, was die Julia verkörpert, und so einer sehr repressiven, bürgerlichen, brutalen, legalistischen Sichtweise. Und in dem Kapitel, was ich nachher noch vorlese, wird es dann auch sehr deutlich, wie diese Konfrontation dann auch abläuft. Und
Der Staat, was die Ehe noch so bietet, der bietet ja auch Vergünstigungen in steuerlicher Hinsicht. Ja, man kann feiern, man darf dann quasi von der Religion her auch, nur in der Ehe sind die Kinder quasi dann auch so auf eine Art, spielt das alles.
Genau, und das sind auch alles übrigens Gesetze aus dem Dritten Reich, wo man halt die Ehe steuerlich vergünstigt hat. Das war eben auch damals Teil der Sozialpolitik und der nationalsozialistischen Politik. Und das, je mehr Kinder und mehr Kindergeld, das sind eigentlich Gesetze, die man sogar in diese Zeit zurückverfolgen kann. Und genau darum geht es im Roman. Es geht nicht nur um Asyl, sondern es geht um eine grundsätzliche normativ-ethische Konfrontation auf allen Ebenen. Und das war der Grund, warum ich das dann auch schreiben konnte, weil ich eben auch sehr viel noch mehr hineingepackt habe an Themen, die mir auch selber sehr, 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 sehr wichtig sind.
Hast du da dann auch Forderungen in der Richtung? Gleichstellung von Ehe und Nicht-Ehe oder auch Einzelpersonen? Was gibt es da einen Ausweg?
Also ich halte es da sehr stark mit Aldous Huxley. Der hat mal also einen Roman geschrieben, also nicht nur Brave New World, sondern auch Die Insel Island. Und da propagiert er einfach, er stellt da zwei Modelle entgegen. Einmal diese freudianische Telefonzellenbeziehung, die total eng ist. Die ist nach Aldous Huxley deterministisch, unfrei und exklusiv. Und das ist so der Inbegriff unserer modernen bürgerlichen Gesellschaft. Und dem stellt er gegenüber eben, eine Beziehung könnte auch freiwillig sein und offen und inklusiv. Und das ist natürlich auch ein Plädoyer für die Polygamie, auch ein Plädoyer, dass man eben sich nicht abschottet wie eine atomisierte bürgerliche Trutzburg, wo wir beide glücklich sind und der Rest der Welt hat da draußen zu bleiben, sondern eben auch was sehr Gemeinschaftliches, Einschließendes, Aufnehmendes. Und das bringt Huxley sehr, sehr gut auf den Punkt. Also inklusiv, frei und freiwillig und offen. Aber das ist eben entspricht nicht dem bürgerlichen Konzept von Beziehungen, was auf allen Ebenen propagiert wird, von der Religion, von dem Steuersystem, von den Fernsehserien, die das propagieren. Und ich kenne auch eben viele Autoren, die schreiben dann auch ganz lang über den Ehebruch, weil das dann sowas Ungeheuerliches ist, dass man da dann hunderte von Seiten darüber schreiben kann, aber in einer anderen Gesellschaft wäre es kaum der Rede wert, weil ich kann ja auch mehr als ein Buch lesen, kann ja sagen, also ich lese nicht nur die Bibel, sondern ich lese vielleicht auch noch nebenher Kierkegaard, und das ist ja auch kein totaler Verrat an allem. Und also das sind natürlich sehr eigene persönliche Themen, und ich muss leider auch sagen, mein allererster Roman, der gar nicht veröffentlicht ist, der heißt Opus Eroticum, Handbuch des Verführers, und da propagiere ich quasi solche Thesen, aber das ist bis heute natürlich noch nicht veröffentlicht worden, weil das nicht zu unserer Zeit passt.
Ach so, da findest du keinen Verleger dafür dann, nee, oder so?
Ja, ist auch zu krass, was ich da schreibe.
Siehst du das schon irgendwo verwirklicht auch, diesen Anspruch? Oder gibt's da schon mal Tendenzen auch?
Ja, also ich meine, in den 60er Jahren war das ja auch völlig anders. Also wir waren ja eigentlich auch viel, viel weiter in diesen Diskursen. Und wir leben da ja eher seit 20 Jahren in so einer Phase der Gegenreaktion darauf oder der Konterrevolution oder einer reaktionären Haltung, wo sie diese alten Ideale wieder hochleben. Und ich sehe das heute eher sehr skeptisch. Also ich glaube, wir leben jetzt gerade nicht in der progressivsten und aufklärerischsten Zeiten aller Zeiten, sondern eher in einer Phase der Gegenaufklärung.
Wir kommen wieder zurück zu der Passage von dir und auch, wo es dann darum geht, eben, dass der Vorwurf der Scheinehe dann im Raum steht.
Genau, also jetzt, ich habe ja da aufgehört mit der weinenden Schwester, und es ist ja noch gar nicht klar, ob sie ihn heiratet, und der Roman arbeitet eigentlich sehr mit so harten Schnitten wie im Film. Also gleich das nächste Kapitel beginnt dann schon drei Monate später, begannen die Besuche. Ein Herr Zöllner klingelte und trat in Julias Wohnung. Zunächst schien er nur ein Mitarbeiter der Telekom zu sein oder etwas Ähnliches. Er erkundigte sich nach dem Router und nach anderen technischen Dingen. Für einen Techniker schien er aber viel zu steifarmig und behäbig. Er trug eine Aktentasche und einen blauen Anzug, hielt seine Anwesenheit zunächst noch in einer ungewissen Schwebe, bis er dann plötzlich seinen Dienstausweis zückte. »Frau Kaiser, ich will offen mit Ihnen sein. Ich bin von der Stadt, Ausländeramt, Sonderermittlungsdienst. Hier ist mein Ausweis. Es handelt sich um eine Wohnungsbegehung. Wir dürfen das, wir müssen das sogar.« Und er fügte hinzu, dass er sich schon beim ersten Umschauen ein wenig über diese Wohnung wundere, wie in einer solch beengten Wohnung zwei Menschen überhaupt zusammenleben können. Er erkundigte sich zunächst nach der Quadratmeterzahl. Julia wusste es nicht. Herr Zöllner, aber das sollten Sie doch eigentlich. 30, 29 oder 28 Quadratmeter oder noch weniger? Ja, also er wundere sich, wie zwei Menschen hier ernsthaft wohnen können. Damit begann die Wohnungsbegehung. Er versicherte ihr, dass er dazu berechtigt sei, wollte sich mit dieser Begehung einen ersten Überblick und Eindruck verschaffen. Zunächst erkundigte er sich nach dem Kleiderschrank. Sind das die Kleider Ihres Mannes? Ja. Er heißt doch Faison, oder? Nein, Faison. Faison oder Faison? Nein, Faison. Faison Muhammad Amir. Geboren am? Am 23.04.1987 in? Ja, in Karachi. Und wo ist das? Das ist im Süden von Pakistan. Das ist die ehemalige Hauptstadt. Und jetzt wohnt er also hier? Ja. Oder wohnt er auch noch woanders? Nein, er wohnt hier. Und das hier sind seine Kleider? Ja. Er blickte durch die geöffnete Schranktür. Sind das nicht ein bisschen wenig Kleider für einen erwachsenen Mann? Julia öffnete die andere Tür. Sind das Kleider genug? Er ging weiter ins Bad und betrachtete die Ablage über dem Waschbecken. Deo-Roller, Haarshampoo und ein Duschgel. Zahnbürste? Hier. Zahnputzbecher? Ja, das hatte er gar nicht. Und warum nicht? Ja, was soll er denn mit meinem Zahnputzbecher? Putzt er sich denn nicht die Zähne? Ja, dazu braucht man ja keinen Zahnputzbecher. Ja, vielleicht ja doch. Zahnseide? Das hat er nicht. Und Rasiersachen? Hier. Und andere persönliche Sachen? Er meinte Bücher, Dokumente und sonstige Dinge, die ein Mensch eben bei sich hat. Er wollte alle sehen. Zum Beispiel Schuhe. Sind das hier seine Schuhe? Ja. Er inspizierte sie. Welche Schuhgröße hat er denn eigentlich? Das weiß ich nicht. Das sollte man doch wissen. Ja, ich glaube so um die 42. Er nahm Kleidungsstücke in den Blick, beäugte, inspizierte, notierte und stellte immer weitere Fragen. Ihr Vorrat an Handtüchern, die Anzahl von Tellern und Gläsern im Küchenschrank, der Name von Faisans Mutter, die Farbe seiner Augen. Er betrachtete die Küchenzeile. Wie haben Sie ihn denn eigentlich kennengelernt? Kennengelernt? Ja, man muss sich ja irgendwann mal kennenlernen. Sie erzählte es, so gut es eben ging, wie sie nachts aus der Disco gekommen war, und ihn allein auf einer Treppenstufe hatte sitzen sehen und sie sich zu ihm gesetzt hatte. Für sie war das ein einzigartiger Moment gewesen, für Herrn Zöllner war es aber nur ein Satz. Zu ihm gesetzt. Ja, einfach so. Ja, wir haben uns unterhalten. Unterhalten. Ja, irgendwann sind wir dann aufgestanden und nach Hause gegangen. Nach Hause gegangen, ja. Und waren ein Paar, ja. So einfach geht das. Ja, manche Dinge gehen einfach. Man setzt sich auf eine Treppenstufe, unterhält sich, geht nach Hause und wird ein Paar. Ja, und wann war das? Vor über 2 Jahren. An welchem Wochentag? An einem Samstag. An welchem Datum? Ich weiß es jetzt nicht so genau. Ja, dann sagen Sie es bitte ungenau. Es war an einem Sommerabend im August. Und seither sind Sie ein Paar. Er machte sich Notizen. Ein Paar. Dann kam er auf ihr Alter zu sprechen, beziehungsweise auf sein Alter. Herr Amir ist 10 Jahre jünger als Sie. Ja, ich glaube ja. Sie glauben? Sie wissen es nicht? Sie glauben? Ja, er ist ein paar Jahre jünger als ich. Ja, also ist das denn nicht ungewöhnlich? Ja, was soll denn daran ungewöhnlich sein? Ein Mann ist 10 Jahre jünger als Sie. Ja, na und? Ja, also ich finde das ungewöhnlich. Wo steht geschrieben, dass ein Mann nicht 10 Jahre jünger sein darf? Nirgendwo steht das geschrieben, so Herr Zöllner, aber man werde auf den Umstand ja wohl noch hinweisen dürfen. Wo ist er denn jetzt? Bei der Arbeit. Er arbeitet? Ja, natürlich. Und wo arbeitet er? Ja, im Osmanischen Reich. Das ist ein Dönerrestaurant. Ist das alles? Ja, also ich finde schon ziemlich viel. Finden Sie? Ja, und mein Mann findet es auch. Aha. Und was verdient er denn dort? So um die 1.000 Euro. Im Monat? Ja, es ist ja nicht seine Schuld, dass er so wenig verdient. Herr Zöllner ging durch die Wohnung und betrachtete ihre Bücherregale. Sie sind Akademikerin. Ja, aber das ist lange her. Aber Sie sind Akademikerin, ja. Was haben Sie eigentlich studiert? Germanistik und Philosophie. Und Sie verdienen auch nicht sehr viel? Nein. Wo arbeiten Sie? Ich arbeite als Hilfskraft in der Stadtbücherei. Als Hilfskraft? Ja. Er öffnete seine Aktentasche und holte ein Dossier hervor, Julia Kaiser. Ihr Name war deutlich zu sehen. Frau Kaiser, trotz all dem, Sie sind ja immer noch Akademikerin, Sie sollten das nicht so abfällig abtun, so als wäre das alles nichts. Und ich frage mich, wie sich ein Zusammenleben mit einem Menschen gestaltet, der in einer Dönerbude arbeitet und keine 1.000 Euro im Monat verdient. es gestaltet sich gut. Ja? Ja. Besser als mit den meisten anderen Männern. Mit den meisten anderen Männern haben Sie denn sonst noch Männer? Nein. Oder doch? Nein! In welcher Sprache verständigen Sie sich eigentlich? Auf Englisch. Englisch? Ja. Aber immer öfter auch auf Deutsch. Also, ich frage mich, ist es denn nicht unbefriedigend, sich nur rudimentär verständigen zu können? Nein, nicht unbedingt. Es hat auch Vorteile. Und welche? Dass man nicht so viel redet. Das finden Sie einen Vorteil? Ja, dass man sich nicht so leicht verletzen kann mit den achtlosesten Wörtern. Ist das so? Ja, das ist so. Er machte sich eine weitere Notiz. Wenn sie geglaubt hatte, sie heirate Faisan einfach und damit kehre so etwas wie Ruhe und Frieden in ihr Leben ein, dann irrte sie, denn jetzt gingen die Fragen erst wirklich los. Mit seiner Aktentasche stand Herr Zöllner vor ihr und stellte Frage auf Frage. Er wollte alles ganz genau wissen, obgleich er schon alles zu wissen schien. Und Julia bekam nun eine Ahnung davon, was eine Anhörung ist und was ihren Ehemann bei einer Anhörung alles erwartet hätte. Sein Blick streifte zum Beispiel ein Poster im Eingangsbereich der Wohnung. Wer ist denn das? Das ist Oscar Wilde. Das Poster zeigte Oscar Wilde in einem dunklen Mantel. Er saß mit aufgestütztem Kopf und hatte langes, gewelltes Haar. Fast mädchenhaft wirkte er auf diesem Foto. Herr Zöllner betrachtete das mit einer Ausführlichkeit, die Julia überraschte. Ob an dem Poster etwas nicht stimme, fragte sie. Nein, nein, so Herr Zöllner, das Poster sei in bester Ordnung. Er wolle sich nur einen Eindruck verschaffen von den Lebensverhältnissen und Vorlieben der von ihm Besuchten, daher also auch der Blick auf Bücher, Bilder und Poster. Wenn man sich verliebt, dann täuscht man anfangs immer sich selbst und später die anderen. Dieser Satz, er stand ganz oben auf dem Poster. Es versammelte Aphorismen, Epigramme, Sentenzen von Oscar Wilde. Die meisten von diesen Sentenzen drehten sich in der einen oder anderen Form um die Ehe. Erst jetzt bemerkte sie das Ausmaß dieser Sätze und Herr Zöllner, er bemerkte es ebenfalls. Scheidungen werden im Himmel geschmiedet. Oder den idealen Ehemann, den gibt es gar nicht, er bleibt ledig. Er drehte sich um und fragte, ja, was sagen Sie denn dazu? Was soll ich dazu sagen? Also wenn man solche Sätze in der Wohnung aufhängt, dann kann man ja dazu etwas sagen. Ich finde diese Sätze geistreich. Geistreich? Ja, und realistisch. Realistisch? Ja. Und warum? Also, hören Sie mal her, ich frage mich, wie derlei Sätze mit einer Ehe zusammenpassen. Es muss ja nicht immer alles zusammenpassen. Nein, nein! Er notierte das. Nicht zusammenpassen. Das sind alle Sätze aus Romanen und Theaterstücken. Theaterstücke, ja. Und da findet man solche Sätze. Ja, unter anderem. Und er fragte sie erneut, wie all das mit ihrem Ideal einer Ehe zusammenpasse. Ihr Problem war, es passte nicht zusammen. Und die Ehe war für sie auch kein Ideal. Er setzte sich und öffnete das Dossier. Also, ich will es Ihnen sagen, Frau Kaiser. Herr Amir ist am 30.03.2014 in die Bundesrepublik Deutschland eingereist. Er hat bei der Landesaufnahmestelle einen Asylantrag gestellt. Er ist aus gesundheitlichen Gründen zu dem ersten Anhörungstermin nicht erschienen. Er ist auch zu den späteren Anhörungsterminen nicht erschienen. Sein Asylantrag wurde deshalb abgelehnt. Eine Aufenthaltsgestattung kam für unsere Behörde auch gar nicht in Frage. Er wurde wiederholt aufgefordert, die Bundesrepublik Deutschland zu verlassen. Und in diesem Moment heiraten Sie ihn? Ja. Finden Sie das überzeugend? Ich heirate nicht, um irgendjemanden damit zu überzeugen, sondern warum haben Sie ihn geheiratet? Sie haben ja noch nicht mal einen Ehering. Nirgendwo steht geschrieben, man braucht einen Ehering. Trägt Ihr Mann auch keinen Ehering? Ich weiß es nicht. Sie wissen es nicht, das sollten Sie, aber was ist denn das für eine Ehe, in der beide Ehepartner keinen Ehering tragen? Nach meinem Eindruck ist das eine ziemlich schwache Ehe. Ja, man kann sich ja auch ohne Ringe verbunden fühlen, ja? Ja! Frau Kaiser, ich verstehe es immer noch nicht. Erklären Sie es mir. Warum heiraten Sie, wenn Sie sich mit derlei Sätzen umgeben? Scheidungen werden im Himmel geschmiedet. Für Julia waren das geistreiche Sätze. Für Herrn Zöllner dagegen war es eine Fundgrube an Einwänden, Nachfragen und Paragraphen, Vortäuschung einer pseudo-ehelichen Lebensgemeinschaft zur Erlangung eines Aufenthaltstitels. Ob sie schon mal davon gehört habe, das sei übrigens eine Straftat, nicht nur eine Straftat des ausländischen Ehemannes, sondern auch der deutschen Ehefrau. Doch dies nur ganz nebenbei. Ich zitiere, mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unrichtige oder unvollständige Angaben macht oder benutzt oder um dies zu machen, für den Aufenthaltstitel oder die Duldung eines anderen zu beschaffen oder das Erlöschen oder die nachträgliche Beschränkung des Aufenthaltstitels oder der Duldung abzuwenden oder eine so beschaffte Urkunde wissentlich zur Täuschung im Rechtsverkehr gebraucht. Ist Ihnen klar, auf welches Abenteuer Sie sich da eingelassen haben? Ja. Ja, es war ihr klar, klarer als irgendjemand sonst.
Joachim Zelter aus seinem Buch Die Verabschiedung. Das ist wirklich sehr beklemmend, wie dieser Herr Zöllner da sehr einfach intime Details aus dem Privatesten erfragt und auch noch das Recht dazu hat. Ja.
Ja, wobei, also das ist zum Beispiel jetzt eine völlige Fiktionalisierung, weil das jetzt in dem Fall meiner Schwester so überhaupt nicht stattgefunden hat. Aber ich weiß eben, dass das in anderen juristischen Zusammenhängen und Situationen durchaus stattgefunden hat und auch stattfindet. Aber daran sieht man eben, dieser Roman ist eine Fiktion und keine Realität. Er ist vielleicht inspiriert durch eine persönliche Betroffenheit, aber es steckt dann wesentlich mehr drin. Aber ich weiß durchaus, dass es andere Verfahren gibt, wo das dann in diese Richtung geht. Aber ich habe das natürlich auch mit Absicht völlig verschärft und zugespitzt, weil es mir eben nicht nur darum geht, um die Frage Ehe oder Scheinehe, sondern eben auch eine fundamentale Konfrontation von unterschiedlichen Werthaltungen. Also nicht zuletzt auch die Frage von Kunst und Nichtkunst oder die Verachtung von Akademikern oder die Verachtung des Literarischen. Um diese Konfrontation ging es mir und genau diese Passage, die ich jetzt vorgelesen habe, ist auch eigentlich die Passage aus einem Theaterstück, an dem ich dann parallel geschrieben habe. Und das Stück wird dann jetzt im September, wenn Corona das erlaubt, in Ansbach im Stadttheater aufgeführt und dann ein paar Monate später in Gütersloh am Theater. Theaterstück ist auch ein bisschen anders aufgebaut als dieser Roman, aber es geht mir genau um diese gnadenlose Konfrontation, die in unserer Gesellschaft stattfindet. Ich sehe dieses Buch und auch das Theaterstück als Art Diskursdrama oder Diskursroman, wo eben die Diskurse, die in unserer Gesellschaft gerade stattfinden, in Form eines solchen Dialogs eben auf den Punkt gebracht werden.
Und wo Macht ausgeübt wird, oder? Ist ja immer auch eine Frage von Macht. Genau. Nicht nur von Werten, sondern auch von Macht.
Genau,
ja?
Der eine ist völlig mächtig und der andere ist ohnmächtig. Wobei ich finde, dass Julia sich da sehr gut schlägt. Und es war mir auch wichtig, dass sie, anders als bei der Schule der Arbeitslosen, da geht es natürlich auch um Macht. Und da werden genau auch solche Fragen oder ähnliche Fragen verhandelt. Da geht es natürlich um die Obsession von Arbeit und man hat keine Arbeit, man soll sich dafür entschuldigen und schämen und einräumen, dass man sein ganzes Leben versagt hat. Das sind dann ähnlich aufgebaute Dialoge. Hier die Macht der Vertreter des Jobcenters und da die Ohnmacht der Arbeitslosen, wobei diese Arbeitslosen dann in meinem Roman sehr schwach sind, eigentlich fast nur noch stammelnd antworten, während es mir sehr wichtig war, dass die Julia hier durchaus auch sehr pointiert, wenn ich das jetzt weiter vorlesen würde, das hört ihr hier nicht auf, das geht jetzt noch eine halbe Stunde so weiter, dieses Verhör, gibt die dem schon auch sehr gut Kontra. Also ich persönlich wäre jetzt, wenn ich in so einer Situation nicht mehr in der Lage, überhaupt noch eine einzige sinnvolle Antwort zu geben. Ich würde da völlig zusammenbrechen und sie bricht da nicht zusammen und steht ihre Frau.
Welchen Ausweg siehst du da? Wie kann ein Staat auch vielleicht ein menschlicheres Gesicht wahren? Wie kann man Macht quasi weniger demütigend auch oder wie kann weniger Ohnmacht entstehen?
Oh ja, da muss jeder Mensch an sich arbeiten. Jeder soll reflektieren, ob ich nicht vielleicht auch Macht habe und diese Macht missbrauche oder ausnütze. Das findet ja nicht überall statt. Klar, in diesem Fall müsste man halt auch die Beschwerdemöglichkeit haben und vielleicht gibt es die auch. Das Paradox ist natürlich, man kann sich natürlich gegen alles beschweren, man kann auch juristisch gegen alles vorgehen, aber dazu brauche ich Anwälte, dazu brauche ich Geld. Also dieser Rechtsstaat bietet eben nicht diesen goldenen Weg oder Ausweg, sondern der Rechtsstaat, der steht für viele Menschen gar nicht offen. Und all diese Verletzungen, also ich weiß schon, dass auch meine Schwester ganz viele Verletzungen erfahren hat, aber wieder ganz anders, wenn man dann zum Amt geht und da zurückgewiesen wird. Da finden dann nicht solche Dialoge statt, aber vielleicht wieder ganz andere Dialoge. Und diese Verletzungen, die da stattfinden, die kann man eigentlich nie wieder gut machen. Die trägt man sein Leben lang mit herum. Und auch dafür habe ich diesen Roman geschrieben, um halt auch so auf den Punkt zu bringen, welche Beleidigungen, Verletzungen, Demütigungen da dann auch in so einem Kontext stattfinden können.
Und die werden begünstigt durch den Rahmen der Gesetzeslage auch, ja?
Ja, und auch durch das politische Wollen. Also durch, ich meine, seit der Flüchtlingskrise wird ja auch die Politik dann vor sich hergetrieben und dann auch die Verwaltungen und die Behörden werden ja vor sich hergetrieben. Und ich glaube, dass das also vielleicht, wenn das vor 10 Jahren gewesen wäre, vor der in Anführungsstrichen Flüchtlingskrise, dann wäre das Verfahren auch mit meinem Schwager und meiner Schwester wieder ganz, ganz anders gewesen. Man sieht eben auch, dass da ein gewaltiger politischer Druck aufgebaut wird durch rechtsradikale Parteien und dass dann eben die anderen Parteien dem dann unterschwellig folgen und dann auch die Gesetzgebung und die Behörden und das ist dann am Ende das Ergebnis. Natürlich habe ich das völlig überzogen, aber mein Ansatz beim Schreiben ist immer so etwas zur Kenntlichkeit zu entstellen. Also nicht zur Unkenntlichkeit, sondern zur Kenntlichkeit. Also indem ich das entstelle oder auf die Spitze treibe, wird vielleicht dann doch deutlich, was da eben auch passieren kann und wie weit ein Staat dann auch gehen kann. Und natürlich gibt es hier durchaus auch Anklänge so an Stasi-Verhöre und das habe ich auch ganz bewusst so geschrieben dann.
Welche Reaktionen hast du bisher bekommen? Der Roman ist jetzt noch nicht lang raus, ne?
Nur wenige Reaktionen. Das wird sicher auch sehr harte Reaktionen geben, glaube ich schon. Und bislang habe ich noch viel. Ich schotte mich auch dagegen ab und schreibe schon gleich das nächste, um gar nicht, diese Reaktion will ich gar nicht hören, sondern ich habe das Ding geschrieben und damit ist es geschrieben. Es gibt diesen Satz von Shakespeare, what you know, from this time forth I will say no more. Und also, wenn man das Buch liest, weiß man eigentlich alles, dann muss man eigentlich auch dann nicht mehr viel sagen. Und
der Blick geht nach vorne.
Ja, oder natürlich. Also er würde noch mehr nach hinten gehen, wenn ich das Buch nicht geschrieben hätte. Dann könnte er gar nicht, weil dann trägt man das sein Leben lang rum. Aber wenn man sowas aufschreibt, dann, es gibt den schönen Satz von Nietzsche, was man auf den Punkt gebracht hat, ist wie tot. Er meint, da kann man das irgendwie loslassen und kann dann tatsächlich mehr nach vorne gehen. Wobei der Blick sollte eigentlich auch nicht nach vorne gehen, sondern es ist ja, es gibt tausende von Verfahren dieser Art, die überhaupt nicht so gut ausgehen, weil da vielleicht auch gar keine Öffentlichkeit da ist und weil da auch keine Unterstützung da ist von Politikern und von anderen. Die haben ja auch sehr, sehr viel Unterstützung erfahren von dem Bundestagsabgeordneten der SPD. Also da merkt man ja auch, dass Politik tatsächlich sogar einen Unterschied macht, dass es tatsächlich einen Unterschied zwischen CDU und SPD gibt oder auch zwischen Grünen und SPD. Da gibt es natürlich wirklich einen Unterschied. Das hätte ich vielleicht vor ein paar Jahren gar nicht gedacht, in dem Gestus einer allgemeinen Politikverdrossenheit. Ja, das ist doch alles dasselbe. Aber in diesem Fall war es sicherlich nicht dasselbe. Und da bin ich auch wieder fast erleichtert, dass Politik doch dann auch in unserem Land noch einen Unterschied machen kann.
In dem Fall den Unterschied gemacht hat. Ne? Ja. Ist es die Partei oder ist es die Person dann vielleicht da auch, die da?
Also ich bin ja kein Politologe, wobei ich das sogar studiert habe, aber ich glaube, das ist dann wahrscheinlich beides. Also klar, es ist auch die Person, die auch sehr viel juristischen Sachverstand da eingebracht hat und auch ein großes Engagement. Und es gab aber auch andere Parteien wie die Linkspartei, die sich da sehr engagiert haben. Man konnte eben wirklich sehen, es gab dann zwei Parteien, die haben sich da sehr engagiert und die anderen Parteien haben sich da nicht engagiert. Und
wie geht's dir jetzt nochmal ganz kurz zum Schluss in der Corona-Zeit als Autor? Hat sich für dich viel verändert?
Ja, genau. Also es finden jetzt keine Lesungen statt. Normalerweise, wenn jetzt Corona nicht wäre, würde ich jetzt durch Deutschland reisen und hätte da viele Lesungen, hätte das Publikum, könnte das Publikum erleben, könnte damit dann auch meinen Lebensunterhalt gut dann bestreiten. Und jetzt findet das alles eben gar nicht statt. Kaum Lesungen oder wenn Lesungen, dann Online-Lesungen, wo ich mich jetzt, da muss ich dann technisch neu ausstatten mit Webkameras und muss dann da halt ein Leben führen am Computer und das zwingt dann eben auch dazu, halt immer weiter zu arbeiten. Also es, zum Beispiel diese Bühnenstücke zu dem Thema, die heißen Kalt, also da geht es genau auch um dieses Thema Asyl. Die wären jetzt aufgeführt schon in Ansbach, aber können eben nicht aufgeführt wegen Corona. Und das ist ja nicht nur ein finanzielles Problem, sondern dieses Thema kann jetzt auch eben nicht an die Öffentlichkeit gehen wegen Corona. Und gut, Ansbach will es dann im September aufführen, aber es ist ja die Frage, ob im September es dann so viel anders ist. Also das kann man ja gar nicht wissen. Die Ungewissheit betrifft uns ja alle.
Und für dich als Autor aber auch besonders, ja?
Nicht nur mich, also viele Autoren, viele Künstler, aber auch viele Gastronomen, denen geht es ja noch viel schlimmer, weil die müssen ja noch viel mehr. Ein Autor muss ja nur sich selbst am Leben erhalten, aber ein Gastronom muss ja die Pacht bezahlen und ja, hat vielleicht Mitarbeiter und ist schon verschuldet. Also ich glaube, dass es eben so anderen Menschen aus dem Einzelhandel und aus der Gastronomie viel, viel schlechter noch geht. Und Und ja, ich schreibe jetzt gerade an einem Drehbuch für einen Film, wo es genau um dieses Thema geht, so was Corona auch finanziell mit den Menschen macht. Und insofern nütze ich eben Corona, um halt immer weiter zu arbeiten.
Und dann kommst du mit dem Buch dann das nächste Mal. Vielen Dank.
Ja, gerne.
Dass du da warst.